Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Am 6. November 2015, also vor fast 4,5 Jahren, wurde das Verfahren um dubiose Millionenzahlungen vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland eröffnet. Angeklagt waren unter anderem die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der damalige Chef des Organisationskomitees, Franz Beckenbauer. Ein Urteil wurde aber nie gesprochen, heute ist der Prozess verjährt. Wie es dazu kommen konnte, fasst Karl-Dietrich Meurer zusammen.
Es ist ein Debakel für die Schweizer Justiz. 5 Jahre schleppten sich die Ermittlungen hin, letzten Sommer erfolgte die Anklage, erst 7 Wochen vor der Verjährung heute begann schließlich Anfang März der Prozess, der wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden musste. Letztlich wurde nicht eine Minute verhandelt. Trotzdem, die Schweizer Bundesanwaltschaft sieht bei sich kein Versäumnis. Schriftlich erklärte sie:
Mit der Anklageerhebung am 5. August 2019 im Zusammenhang mit dem Deutschen Fußballbund hat die Bundesanwaltschaft ihre Aufgabe als Untersuchungsbehörde erfüllt und das Vorverfahren zum Abschluss gebracht. Dass die Anklage in der Folge unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie keiner sachrichterlichen Beurteilung mehr unterzogen werden konnte, bedauert die Bundesanwaltschaft.
Im Mittelpunkt des Verfahrens eine dubiose Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Das Geld floss vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland vom Deutschen Fußballbund an den Weltverband FIFA und weiter auf ein Privatkonto. Deklariert war es als Beitrag für eine WM-Gala, die jedoch nie stattfand. Die gleiche Summe wanderte bereits 2002 vom inzwischen verstorbenen Adidas-Besitzer Robert-Louis Dreyfus über den Chef des Organisationskomitees der WM Franz Beckenbauer an den damaligen FIFA-Vizepräsidenten Mohammed bin Hammam aus Katar. Angeklagt wegen Betrugs bzw. Beihilfe, die beiden Ex-DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Der Vorwurf, die vier hätten den wahren Zweck der Millionenzahlung verschleiert. Die Angeklagten haben alles stets bestritten. Die Verjährung heute bedeutet für den Prozess das Aus. Bert Luginbühl, der Verteidiger von Theo Zwanziger, sagt, das sei gleichermaßen gut und schlecht.
Weil mein Mandant überzeugt ist und zu Recht überzeugt ist, dass er sich strafrechtlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und ihm wird die Möglichkeit genommen, durch die verschiedenen Verfahrensfehler, namentlich der Bundesanwaltschaft, dass er einen Freispruch erwirken kann.
Nun will Theo Zwanziger ebenso wie Wolfgang Niersbach eine Entschädigung einfordern für Verteidigungskosten und so weiter, erklärt Anwalt Beat Luginbühl.
Wir werden diese Ansprüche geltend machen.
Beobachter sind vom Ablauf der Ermittlungen und des Verfahrens massiv enttäuscht. Der Antikorruptions- und Strafrechtsexperte Marc Piet aus Basel etwa hält das Ganze für unendlich peinlich.
Am Anfang hatte man ja die Vorstellung, dass diese belegte Zahlung von Beckenbauer an Bin Hammam eigentlich eine Bestechungszahlung ist, um Stimmen zu kaufen. Das war die relativ naheliegende Ausgangslage. Die Zahlung ist erwiesen, man hat nicht herausgefunden, wozu sie diente. Und hat zum Schluss die Statisten vor Gericht gestellt.
Trotz verwertbarer Beweise falle nun alles unter den Tisch, sagt Marc Piet. Eine Aufarbeitung sei nun maximal von den Medien zu erwarten.
Der Prozess rund um die ominösen Zahlungen vor der Fußballweltmeisterschaft 2006. Ein Skandal, kommentiert Matthias Friebe.
Es war einmal. Jedes gute Märchen fängt so an. Es war einmal eine Fußball-WM in Deutschland. Hochgejubelt als Sommermärchen. Märchenhaft war dieser Sommer zwar für viele Fußballfans, ein Albtraum in schlechter Verbandsführung, aber die Umstände, die dazu führten. Aufgedeckt durch Recherchen des Spiegel muss seit Jahren angenommen werden, so sauber wie immer behauptet, war die Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland nicht. Im Mittelpunkt eine ominöse, bis heute nicht bis ins letzte Detail aufzuklärende Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Irgendwo eingesetzt, nachdem sie auf dem Konto eines katarischen Skandalfunktionärs gelandet war und schließlich über die FIFA rückabgewickelt wurde. Seit das bekannt wurde, ist viel geschehen. Eine rechtskräftige Verurteilung wegen Korruption und Geldwäsche gehört nicht dazu und es wird sie auch nicht geben. Denn seit heute ist klar, es war einmal ein Prozess. Die Vorwürfe sind verjährt, dieser FIFA-Prozess ergebnislos zu Ende. Die Corona-Pandemie machte ein Urteil unmöglich, das Virus ist aber nicht der Grund für diese Justizposse. Ungereimtheiten im Verfahren hier, Einsprüche dort und ein Netz aus Befangenheiten. Dieser Prozess in der Schweiz ist nicht weniger als eine Peinlichkeit, nein, er ist ein Skandal. Im Mittelpunkt der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber mit seiner inzwischen offenkundigen Nähe zum Weltfußball, besonders zu FIFA-Boss Gianni Infantino. Dazu dubiose Treffen von Funktionären und Ermittlern. Sie alle werfen ein abgrundtief schlechtes Licht auf die Arbeit der Schweizer Justiz, die ohnehin als verbandsfreundlich verschrien ist. Ein jahrelanger Prozess am Ende in Asche aufgelöst, wie die böse Knusperhexe bei Hänsel und Gretel. Was bleibt? Schaden auf allen Seiten, bis hin zum finanziellen Schaden, den diese Luftnummer die Steuerzahler kostet. Selbst die Angeklagten aus Deutschland, die ehemaligen Fußballfunktionäre Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger, die jetzt straffrei davongekommen sind, haben allen Grund, dem unwürdigen Prozess noch einen draufzusetzen. Haben sie doch immer ihre Unschuld beteuert. Ein Freispruch ist das heute aber nicht, nur die Verfahrenseinstellung wegen Verjährung. Ein Makel bleibt auch an ihnen haften. Sie dürften sich überlegen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Und was macht eigentlich der DFB? Erst beauftragte man eine Anwaltskanzlei mit der Aufklärung. Das erwartbare Ergebnis: Reinwaschung des Verbandes. Inzwischen sieht man sich selbst als Opfer der Machenschaften der Ex-Funktionäre. Öffentlichkeitswirksam gibt sich Fritz Keller, seit einem halben Jahr neuer DFB-Präsident, frustriert. Er wolle für die Zukunft lernen und die Aufklärung selbstkritisch hinterfragen. Mehr als heiße Luft ist der Erfahrung nach davon auch nicht zu erwarten. Und wenn sie nicht gestorben sind, so enden schließlich viele Märchen. Im Sommermärchenfall wird dieser Satz wohl beendet mit: Dann wissen sie sicher immer noch nicht, ob und wie die WM damals gekauft wurde. Denn das werden wir wohl nie erfahren.
Ein Kommentar von Matthias Friebe über den heute verjährten Prozess um dubiose Millionenzahlungen vor der Fußballweltmeisterschaft 2006. Ein anderes Urteil in Sachen Fußball wird Ende dieser Woche erwartet. Am Donnerstag entscheidet Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit den Länderchefs darüber, ob die Fußball-Bundesliga ihren Betrieb wieder aufnehmen und mit Spielen vor leeren Rängen die Saison beenden darf. Für den Sportphilosophen Gunter Gebauer haben Geisterspiele aber nichts mit dem Fußball zu tun, der normalerweise ein Millionenpublikum vor den Fernseher lockt.
Was ist das für ein Fußball? Ein Fußball ohne Publikum in einem leeren Stadion, das ist etwas ziemlich Grauenhaftes. Wenn man da auf dem Rasen steht und dann zum Beispiel im Olympiastadion hochguckt, da gehen 80.000 Leute rein und dann sitzen da ein paar hundert. Das ist eine ziemlich entsetzliche Erfahrung und diese Erfahrung wird auch auf die Spieler übergehen. Die Fans sind an Geisterspielen in der Regel nicht interessiert, weil das sind Spiele ohne Leben, ohne Seele. Da ist das, was einen am Fußball als Fan interessiert, eben gerade nicht gegeben. Dieser Fußball und der Laborbedingung bringt doch keine Normalität zurück. Ich finde im Gegenteil, dieser Fußball wird uns zeigen, dass wir nicht in normalen Zeiten leben.
Sagt Gunter Gebauer, Sportphilosoph zu künftigen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. Das komplette Gespräch können Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek nachhören. Eine Entscheidung, wie es in der dritten Liga weitergehen soll, ist heute Abend auch gefallen. Wie in der ersten und zweiten Bundesliga soll auch in Deutschlands dritter Liga der Ball wieder rollen. So eindeutig wie in den oberen beiden Ligen war das Votum der Drittligavereine aber nicht, berichtet Philipp Hofmeister.
3,5 Stunden lang wurde in einer Videokonferenz intensiv diskutiert. Dann war klar, die Mehrheit der Drittliga-Clubs ist für eine Fortsetzung der laufenden Saison und gegen einen Abbruch. Das Abstimmungsergebnis war denkbar knapp. 10 Vereine votierten für einen weiteren Spielbetrieb, 8 stimmten dagegen, 2 Clubs enthielten sich. Großer Streitpunkt war offenbar die Frage, ob ein Spielbetrieb auch nach dem 30. Juni aus rechtlichen Fragen überhaupt möglich sei. Das Votum für die Fortsetzung der Saison kommt durchaus überraschend. Anders als in den anderen beiden Profiligen hatte sich in Liga 3 zuletzt eine immer breitere Front für den sofortigen Abbruch formiert. Mit diesem Abstimmungsergebnis ist klar, sollte die Politik grünes Licht für Geisterspiele im Profifußball geben, könnte auch die dritte Liga ihren Spielbetrieb zeitnah wieder aufnehmen.
Den Spielbetrieb zeitnah wieder aufnehmen, das ist auch das Ziel der Basketball-Bundesliga. Auch die hat heute in einer Telefonkonferenz entschieden, die Saison nicht abzubrechen, wie im Handball, Volleyball oder Eishockey, sondern in einem speziellen Turnier den Meister zu ermitteln, nachdem nicht alle Vereine hinter den Plänen standen. Hendrik Lückhoff mit den Einzelheiten.
Es war eine Mammutsitzung. Fast 5 Stunden benötigten die Ligaspitze und die 17 Clubs, um sich auf ein Konzept zu einigen. Und das zeigt, die Liga ist tief gespalten. 10 Clubs spielen weiter, 7 hören auf. Keine einfache Entscheidung, gab Ligachef Stefan Holz zu.
Da die Interessen der Clubs schon auch unterschiedlich sind, und das müssen wir auch anerkennen, das verstehe ich auch, dass es Clubs gibt, die weiterspielen möchten oder sogar müssen, und es gibt Clubs, die das nicht mehr können.
Weiterspielen wollen unter anderem Pokalsieger Alba Berlin, Oldenburg, Bamberg, Ludwigsburg und der amtierende Meister Bayern München von Geschäftsführer Marco Pesic.
Ein Meeting, das sehr gut vorbereitet war, der natürlich wo auch kritisch miteinander umgegangen ist. Und am Schluss, finde ich, haben wir eine sehr gute Konsensentscheidung getroffen und deswegen sind wir sehr zufrieden.
Ein Konsens, durch den die Liga in zwei Lager bricht. Die Liga der Willigen will, den Segen der Politik vorausgesetzt, in einem Turniermodus an einem noch festzulegenden Ort die Meisterschaft zu Ende spielen. 10 Teams in 2 Fünfergruppen, jeder gegen jeden. Danach Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Das alles innerhalb von 3 Wochen bis Ende Juni. Der Rest der Liga schaut zu. Immerhin, es wird keinen sportlichen Absteiger geben. Trotzdem ist die erste Liga jetzt eine Zweiklassengesellschaft. Unter anderem die Basketball-Löwen Braunschweig von Geschäftsführer Sebastian Schmidt gehören zur zweiten.
Für uns ist es schlichtweg nicht möglich, Spielerverträge zum aktuellen Zeitpunkt weiter zu verlängern. Diese Kosten können wir aktuell nicht decken und von daher ist es erstmal wirtschaftlich gesehen nicht möglich, an diesem Wettbewerb weiter teilzunehmen.
Denn gerade den kleineren Vereinen, die nicht mehr mitspielen, würde ohne Zuschauereinnahmen wohl bald die Luft ausgehen. Auch Liga-Chef Holz weiß, dass die jetzige Entscheidung keine optimale ist.
Aber es ist das Beste aller noch möglichen Szenarien, um eben Verluste zu minimieren.
Und vielleicht, um für die Zukunft gut oder besser aufgestellt zu sein. Denn Stefan Holz gibt zu, viele in der Liga, vor allem die, die jetzt weiterspielen, sehen mehr Chancen als Risiken in der Fortsetzung der Liga.
Ein Aspekt war, ein Stück weit alleine zu sein, nicht? Neben dem großen Fußball fänden wir es schon spannend oder auch eine Riesenchance für die BBL, sich zu zeigen, ins Scheinwerferlicht zu kommen und eben zu zeigen, was für eine tolle Liga und was für ein cooler Sport wir sind.
Sagt der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga Stefan Holz. Die BBL-Führung plant, die Saison spätestens am 30. Juni zu beenden. Erst dann würde es für die Formel 1 wieder losgehen. Momentan rechnet man damit, am 1. Juli-Wochenende im österreichischen Spielberg wieder zu fahren, aufgrund der Terminknappheit gleich mit 2 Rennen an einem Wochenende. Volker Hirt berichtet.
Sebastian Vettel hat sich in der Sportschau kritisch über Geisterrennen geäußert. Ohne Fans mache Formel 1 keinen Sinn, so der vierfache Weltmeister aus Heppenheim. Die Pläne sind ambitioniert. 15 bis 18 Rennen solle es bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi Ende November geben. Bei inklusive Spielberg Österreich noch 12 Austragungsorten wird es nicht gehen, ohne dass an einem Wochenende 2 Rennen ausgetragen werden. Das wird bereits für den Österreich Grand Prix geprüft. Für das Rennen in Silverstone, England 2 Wochen später ist das schon fest eingeplant. Das größte Problem sehen die Veranstalter in der Anreisesicherheit sowie Unterbringung der in Summe über 1000 Teammitglieder und des Sicherheitspersonals.
Die Formel 1 möchte also im Sommer wieder Rennen fahren, dann ohne Zuschauer in einer verkürzten Saison. Und das war Sportaktuell. Mein Name ist Raphael Späth. Schönen Abend noch.